Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, Gott ist ein großartiger Wunscherfüller. Yes! Höre ich ein Amen? Nein. Schön, dass ihr da seid. Toll, dass die Halle so voll ist. Aber nach der Gymnastik am Beginn ist es ja auch kein Wunder. Da ist man dann auch wieder auf der Höhe. Ich begrüße euch zu Sin in the City. Eifersucht statt Liebe. Schauen wir mal, ob wir das näher beleuchten können, was da mehr Spaß macht. Sin City, Korinth. Der Mike hat letztes Mal schon erzählt, wie es da abging. Alles geht, alles wird experimentiert, alles ist erlaubt, ausdrücklich. Super Stadt, Wahnsinnsding, Titel holen, alles geil. Sportlich, der Oberhammer. Da waren richtig, richtig geile Jungs, wenn man das mal so böse formulieren darf, so unchristlich. So, ja. So wie man sie heute auch sieht im Leichtathletik, so mit diesen engen Trikots und diesen 6, 8, 24, 32 Packs oder wie viel die alle haben, manchmal zähle ich schon gar nicht mehr. Diese Jungs, echt total schön, enge Sportanzüge im Jahr 2015, die Mädels auch immer knapper, dass man immer viel sieht, ja. So war das damals auch in Korinth, nur halt ohne diese Neoprenanzüge. Die Jungs waren bis auf die Unterwäsche nackig. Und da konnte man eben alles sehen. Und deswegen war auch dieser Körperkult der pure Wahnsinn. Ja? Ich meine, wenn die Körper dann noch eingeölt waren und der dann noch irgendwie so, ne, kann das jetzt, sieht bei mir nicht so gut aus, aber entsprechend dastand. Ich glaube, da war schon was geboten, und zwar von weiblicher wie auch männlicher Seite. Ui. Noch was war ein bisschen anders. Damals gab es kein Photoshop. Die Jungs mussten sich das alles selber an- und abtrainieren. Ja, harte Arbeit, aber die haben was drauf gehabt. Es war nochmal so ein Motto, was es da gab, und das hat sich, glaube ich, bis in die heutige Zeit so gehalten. Es zählt nur der Erste. Der Zweite ist der Erste der Letzten. Der Zweite ist der Erste der Letzten. Und ist das nicht heute auch so? Wer ist denn heute noch als wirklich stolz, wenn er den zweiten oder den dritten Platz gemacht hat, die Silbermedaille gewonnen hat oder die Bronzemedaille gewonnen hat? Ist das nicht ein Riesending, Bronze? Ja! Nein? Ja? Der korinthische Zeitgeist hat sich gehalten bis heute, ja? Oder wäre Deutschland im Fieber gewesen, wenn wir die WM als Silbermedaillengewinner gewonnen hätten? Ja? Ah, ihr wärt also auch alle so begeistert gewesen. Entweder Gold oder Lasser. Der Erste oder nix. Der Zweite und der Dritte, das ist doch bloß nur eine Trostpreise, ja? Und das ist genau der Punkt, der sich bis heute hier auch so reingezogen hat. In Korinth alles erlaubt, alles geht auf jeglichem Gebiet, exzessiv. Und in so ein scheinbar blühendes Leben schreibt der Paulus an seine Gemeinde in Korinth, die ihm so am Herzen lag, weil er ja anderthalb Jahre das Ding aufgebaut hat. Ja, so anderthalb Jahre, Bibi und Mike hier, ICF. Oh, da hängt ganz schön Herzblut dran. Ja, es ist so wie so ein, man zieht ein Baby auf und wird ein Kleinkind und man will natürlich, dass es erwachsen wird. Okay, anderthalb Jahre, und dann sagt Paulus, okay, jetzt soweit steht alles, die Grundlagen sind gelegt, ich gehe weiter, ich muss noch andere Gemeinden gründen, gebe das ab. Und wo er dann so weg ist, kommt an sein Öhrchen, oh Paulus, in Korinth laufen einige Dinge ganz schön schräg. Und das veranlasst ihn dringend, einen Brief an seine Lieblingskindgemeinde zu schreiben. Nicht aus dieser, wird ihm oft zugeschrieben, und ich finde es eigentlich ungerecht. Eigentlich mag ich den Paulus total, das ist echt ein sehr weiser und ein Wahnsinnsmann, der im Laufe seines Lebens so hat an seinem Charakter arbeiten lassen von Gott. Respekt. Paulus, wenn du das hörst, Respekt! Ja, er schreibt das, weil er die Menschen so sehr geliebt hat, weil es ihm wichtig war, dass sie die Spur, die er gelegt hat, dass sie auf der entlang gehen und nicht irgendwelche merkwürdigen Dinge machen. Das Problem, das der Paulus hatte, war, dass Menschen sich bekehrten in Korinth, aber ohne jegliche Konsequenz, ohne dass sich ihr Verhaltensweise änderte. Die haben einfach so weitergemacht wie vorher, hatten halt nur so einen Stempel drauf, Christ. Und was eben das Thema war in Korinth, das war diese Vielgötterei. In der Stadt herrschte dieser Götterkult, der folgendermaßen funktioniert. Der Mensch hat ein Problem, das Problem soll verschwinden, weil wer will schon gern Probleme haben. Also gehe ich zu den verschiedenen Göttern, ich opfere und die Götter hatten dafür zu sorgen, dass das Problem weg ist. So eine Art Wunschautomat. Ein Problemlöser extra für dich erfunden. Yeah, Herr, schenkt mir kleinere Ohren. Und schwupp, habe ich kleinere Ohren. Oder halt auch nicht. Und wenn nicht, dann gehe ich halt zu dem oder zu dem oder zu dem Gott. Also Zeus, hier ist dein Opfer. Du weißt, was dein Job ist. Du hast zu tun, was ich will. Ich bin ein Bauer, ich brauche eine gute Ernte. Ich sage dir auch gleich, wie das stattfinden soll. Und ich bete jetzt, here am I to worship. Ja, und ich sage dir, wie es zu gehen hat. Denn du bist ein großer Gott und ich will, dass du nach meiner Pfeife tanzt. Und unten kommt das dann raus, was ich will. Und du weißt, was dein Job ist, Zeus. Und wenn nicht, dann gehe ich eben zu Apollo. Apollo oder zu Artemis, Schiedigol. Und wenn die nicht tun, wie ich will, dann gehen wir noch zu anderen. Also es gab ein großes, großes Angebot. Das war die Situation und der Punkt, wo die Leute herkamen. Das war ihr Kult, das war ihre Religionen. Und dagegen hatte Paulus anzukämpfen, um ihnen klarzumachen, Leute, das könnt ihr mit leblosen Göttern so machen, aber auf gar keinen Fall mit dem lebendigen Gott. Die Leute kamen in die Church und warum? So zu Paulus neu gegründet. Oh, das ist ja super hier. Warum? Jetzt gibt es ja nur noch einen Wunschautomaten für alles. Der Jesus ist ja der Krasse. Echt? Ich sag dem, was Sache ist. Und dann macht er das. Und zwar für jeglichen Belange. Für die Belange der Bauern, für die Belange der, was weiß ich, Kranken. Und wie praktisch ist das denn? Jesus, ich sag dir, was ich will. Das kommt oben rein. Dann tue ich ihm schöne Bauchpinseln, wie ich das gewohnt bin. Ich sage, ja, Jesus, du bist so gut und so toll und ich danke dir von Herzen, dass das jetzt auch passieren wird. Und unten kommt dann genau das raus, was ich möchte. Eigentlich nicht genau das, sondern noch viel toller, als ich es mir überhaupt jemals vorgestellt habe. Und jetzt kommt's. Glaubt ihr, dass das was mit uns zu tun hat? Ich glaube ja. Diese Haltung, die haben wir doch manchmal auch. Ja. Wie so Leute, die gewohnt sind, dass wenn sie Mama und Papa fragen, hey Mama, konkret Papa, krieg ich neue iPod 8? Und dann sagen die, nee, das geht überhaupt gar nicht. Das ist aus dem und dem Grund überhaupt nicht gut. Aber Mama, hey krass, ich will iPod 8. Weißt du, alle Kollegen haben auch iPod 8. Sonst werde ich voll gemobbt. Und wir sagen Mama und Papa noch, nee, das erstens finanziell können wir uns das nicht erleichtern. Und zweitens piepst das dauernd. Und drittens, geht überhaupt nicht und es ist nicht gut für dich. Hey Mama, das ist ja voll fies. Ey. So, wir finden das voll fies, so als ich will iPod 8. Aber wenn Mama und Papa mir nachgeben, obwohl sie gute Gründe haben, dass sie es mir nicht gestatten, ja, und wenn sie meinen Genöle bei allem, was mir so einfällt, immer nachgeben, dann machen sich Mama und Papa ziemlich zum Opfer. Nicht gut. Wenn wir denken, dass Gott unsere Wünsche erfüllt und dass wir entscheiden, wie Gott tanzt, dann wird das ein ziemlich trauriger Tanz, weil den tanzen wir nämlich alleine. Bei Gott ist es nämlich anders. Er entscheidet, was er in deinem Leben tut. Und jetzt kommt was ganz Komisches. Wenn ich das kapiert habe, dass Gott entscheidet, was er in meinem Leben tut, dann dreht sich die Sache nämlich um, dann werde ich zum Wunscherfüller Gottes. Ich werde zum Wunscherfüller Gottes, weil ich frage, Gott, was soll ich für dich tun? Was ist deine Idee für mein Leben? Es scheint, als sei dieser korinthische Zeitgeist einfach noch richtig fett vorhanden im Jahr 2015. Ich will der Beste sein. Ich will die Nummer eins sein. Ich will die Aufmerksamkeit meiner Umgebung auf mir haben. Tut ja auch gut. Und mein größter Wunsch ist es, dass die Anerkennung für das, was ich leiste, auch mir richtig geboten wird. Der zweite oder der dritte neben mir sind dabei allerdings Konkurrenten. Und wenn der oder die neben mir zu gut werden, dann bin ich der Erste der Letzten. Und dann sitze ich vielleicht nicht mehr bei ARD und ZDF, sondern bei Sonnenklar TV. Und wer will schon bei Sonnenklar TV sitzen? Ich glaube, das ist dieser ganze Kampf, der in unserem Herz so ganz tief wütet. Und das ist ein ganz wichtiger Kampf und eine wichtige Schlacht, die wir zu schlagen haben. Und ich behaupte mal ganz steil, dass das bei jedem von uns der Fall ist und der in irgendeiner Form stattfindet. Aber wir reden nicht so gern drüber, weil Christen dürfen ja so gar nicht denken und auch nicht fühlen. Aber weil ja keiner weiß, was wir denken oder wirklich fühlen, bleibt das ja mein Geheimnis und deswegen auch ein Tabu. Und wir sagen vielleicht oder denken, ja, wir sind ja Christen, bei uns findet sowas nicht statt. Im ICF, Neid, völlig ausgeschlossen, wir sind ja so eine coole Truppe. Alle unsere Teams, alles läuft wunderbar, Eifersucht, Neid, Streit, das gibt es doch bei uns nicht. Aber ich glaube, Neid und Eifersucht sind die Folgen von diesem Kampf, der im Herz tobt, wenn ich ihn nicht gewinne. Lass uns mal den 1. Korinther 3, 1 bis 3 anschauen. Liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ah, voll krass, ich will aber den iPod. Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Und ihr könnt sie wohl auch jetzt noch nicht zu euch nehmen. Denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Hey, ihr seid eine Gemeinde, ich habe euch gepflanzt, ich habe euch doch gelehrt. Nächstenliebe und alles, aber hey, ihr seid eifersüchtig. Hey, der hat iPod 10. Und ich krieg nicht mal iPod 8. Ich will auch iPod 10. Wer weiß das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Wenn man sich Gott zum ersten Mal öffnet und irgendwie so auf die Spur kommt und sagt, ey Gott, das könnte irgendwie könnte wohl sein, es gibt ihn und das mit dem Jesus und meine Sünden vergeben und so. Man hat so diesen Punkt, wo man sagt, ja, alles klar, ich habe es kapiert, beziehungsweise ich habe es nicht kapiert, aber ich glaube es trotzdem, auch das gibt's. Dann kann es sein, oder eigentlich ist es ziemlich oft so, dass Gott diesen Wunscherfüller tatsächlich für dich macht. Okay Gott, ich habe einen Wunsch und bäm, es ist tatsächlich passiert. Ich habe gebetet für jemanden und der wurde geheilt. Ich habe für meine Situation gebetet, für irgendein Gespräch und es ist tatsächlich gut verlaufen. Ich habe gebetet, dass ich die Arbeitsstelle bekomme und diese Arbeitsstelle wurde mir gegeben. Gott ist so groß und ich gehe überall und erzähle das und sage, Gott ist der Hammer. Hört mal, was Gott gemacht hat. So läuft's. Ich habe gebetet, wamm, Herr, gib mir diese Arbeitsstelle. Und ich hatte diese Arbeitsstelle. Halleluja. Ihr müsst das kennenlernen und das machen mit diesem Gott. Alles gut. Und wenn ich dann eine Weile mit Gott unterwegs bin, dann merke ich irgendwann dieses System, das ich mir so denke, von diesem Wunscherfüller, das funktioniert jetzt nicht mehr so reibungslos. Und Gebete, die ich gebetet habe, werden nicht mehr ganz so beantwortet, wie es vielleicht am Anfang war. Ich denke, hä? Hat sich denn meine Beziehung zu Gott verändert? Warum sagt er jetzt nichts mehr? Oder er antwortet anders, wie ich mir das so vorgestellt habe? Tja, so ein bisschen vielleicht auch wie bei einem Kleinkind oder wie in dieser Phase, ich will den iPod 8. Und dann kann es doch sein, dass diese Vielgötterei wieder anfängt, von innen nach oben zu kriechen. Ja, wenn der Gott nicht tut, wie ich denn will, oder? Dann gehe ich halt selber anderem. Oder aber, dann mache ich es halt selber. Woher kommt das? Wo kommt es her, dass auch im christlichen Leben so eine Art Vielgötterei wieder hochwallen kann? Oder so ein, wenn du nicht so tust, wie ich will. Wie kann das sein, dass im christlichen Leben auch Neid und Eifersucht vorhanden sind? Die sind doch eigentlich schon gekreuzigt mit Christus, so steht es in der Bibel. Wir sind eine neue Kreatur, wie kann das sein? Warum ist das so, dass wir immer noch dieses, wer ist der Beste, wer ist der Arnold unter den Arnolds? Wer ist der Talentierteste im Theaterteam? Wer ist der Superstar in der Band? Wer ist der Tollste beim Predigen? Wer ist der Sympathischste im Welcome-Team? Wer macht im Bistro das leckerste Essen? Ist es die Agnes? Ist es jemand anders? Wer dekoriert im Mediastore am schönsten und am ansprechendsten? Wer ist am handwerklichsten pfiffiger als der andere? Und so geht es gerade weiter. Wenn wir uns der Wurzeln dieser Übelkeiten nicht bewusst werden. Und wenn du jetzt denkst, ja gut, das ist jetzt überhaupt nicht mein Thema, Neid, Eifersucht und so Streit und so, habe ich nichts damit zu tun, dann hol einfach dein iPod 8 raus oder 10 und dann chatte dabei. Ist voll okay für mich. Ich denke aber, es lohnt sich, sich selbst gut zu reflektieren und nochmal gut zu schauen, wo stehe ich in diesem Ding. Die Wurzeln dieser Gruseligkeiten in unserem Leben sind zum einen das Vergleichen. Wir Frauen kennen das so vom Hörensagen, ne? Dass die Männer, die haben ja so diesen unteren Genitalvergleich, so. Vornehmlich habe ich gehört, so in Umkleideduschen und in Saunen. Ich kenne mich nicht aus, weil mir fehlt dieses Teil. Also die Sache mit der Größe und der Länge und so, keine Aussagekraft, wissen wir alles, haben wir alles schon gehört. Wenn sich die Frauen jetzt aber zurücklehnen, ja, und denken, ja, das ist ja ein Männerding, ist ja voll bescheuert, ja, da möchte ich doch mal sagen, lehnt euch wieder nach vorne, denn wir sind ja wohl auch nicht anders.
Was hat sie, das ich nicht habe? Was hat sie, was hat sie, was hat sie? Was hat sie, das ich nicht habe? Was hat sie, was hat sie, was hat sie?
Ja, ne? Können wir auch, oder? Ja. Und im geistlichen Vergleich sind wir auch ganz klasse. Da sind wir wieder Männer und Frauen. Sind wir echt super. Solche Gaben wie die oder wie der hat, die hätte ich auch gern. So Talent wie die oder wie der, oh, das hätte ich auch gern. Ich kann gar nichts. Für dieses Vergleichen gibt es wiederum auch zwei Gründe. Der eine nennt sich Stolz. Ich drücke den anderen runter, dann stehe ich nämlich besser da. Ich bin besser als ihr. Ich kann alles. Schwach ist nicht. Super, Baby, ich brauche gar niemand. Der andere nennt sich Minderwert. Alle sind besser als ich. Heiliger, kreativer. Nur ich nicht. Ist auch nichts anderes als eine Form von Stolz, die im Mantel vom Selbstmitleid daherkommt. Ach, und ich werde so ungerecht behandelt. Außerdem sitzen wir dann den Lügen des Teufels auch noch auf. Denn jeder Mensch, und so steht es in der Bibel, hat von Gott reichlich Gaben und Talente bekommen. Jeder Mensch. Was ist dann also dieser gesunde Mittelweg? Der gesunde Mittelweg, der heißt selbstbewusst sein. Selbst, es geht um mich. Da bin ich ja mal wieder. Wie schön. Bewusst. Ich kenne meine Stärken und meine Schwächen. Und sein. Ich weiß, dass Gott mich liebt, wie ich bin. Und deswegen muss ich niemanden runterdrücken, damit ich mich besser fühle. Als ich mir überlegt habe, zu welcher dieser schlechten Parteien ich gehöre, Minderwert oder Stolz, man höre und staune, da fand ich mich doch tatsächlich beim Minderwert wieder. Ha, sagt ihr jetzt, was ist das für ein Scheiß, das ist wieder Tiefstapelei von der Silke, ja, pff, steht doch dauernd auf der Bühne, ja, hier, Rampensau, pff, alles klar, singt, predigt, Theaterteam, ja, stage is my life. Das stimmt schon, also ich habe jetzt nicht wirklich Berührungsängste mit der Bühne, aber das ist vordergründig so und auch gut, aber so in mir, also quasi so hinter den Kulissen, da spielen sich manchmal andere Dinge ab. Ich ziehe mich mal wieder halbnackig aus. Ich hoffe natürlich, es bleibt vertraulich und die Leute am Podcast natürlich auch. Zum Beispiel beim Predigen, ja. Da denke ich dann manchmal, wieso stehst du denn da oben? Das können andere besser. Und überhaupt, diese freie Erzählgeschichte, ja. Du klebst immer noch an deinem Papier. Das ist ja wohl total bescheuert. Guck dir die anderen an, hier die ganze Predigt und dann noch hammermäßig, ja, berührt die Herzen, alles frei, die bleiben an ihrem Strom und ich halte schön an meinen Zettel fest. Lass doch bleiben, Silke, ist doch Quatsch. Ich möchte es auch können, ohne Papier. Theaterteam leiten, lass es doch lieber. Das können die anderen eh besser, das ist doch keine Leiterqualität. Mensch, wenn ich mir den angucke, wie der da sein Team führt, voll der Hammer, hey, echt straight und die halten zusammen, ist ja klasse. Ich möchte es auch, dass es mir einfach keine Mühe macht und ja, dass es so von der Hand geht, echt total cool, ich möchte es auch. Ah, Ehefrau und Mutter sein, ach du liebe Güte. Wenn ich die Mutter von Maxim betrachte oder von Fritzchen und denke, meine Güte, die kocht ihm jeden Tag tolles Essen. Dann macht sie noch zweimal in der Woche einen Hefezopf mit Rosinen drauf. Oh, ganz hervorragend, ja. Und der Haushalt, immer erste Sahne. Und abends, da legt sie sich dann ganz lasziv auf die Couch und wartet, bis der Mann heimkommt und sagt, ach, kocht Hanni nix, aber guck, wie ich da lieg. Ja, und wie die toll aussieht, immer schick. Das möchte ich auch. Das macht echt schlechte Feelings, wenn ich dem nachgebe. Alle anderen können es besser. Dadurch entsteht im Innern Neid und Eifersucht. Und in solchen schlechten Momenten, da sagen wir uns dann komische Sätze wie, oh, jetzt wird es aber Zeit, jetzt tue ich mir auch mal was Gutes. Und den anderen sagen wir dabei nebenbei auch ganz miese Sätze, so ganz nebenbei. Meistens solche, die die Subjekte unseres Neides oder der Eifersucht schlecht dastehen lassen. Ganz schlecht. Ihr seht ja, hinter jeder hübschen Frau steht halt auch nichts anderes wie eine dumme Pizza, oder? Ja, und dann marschiere ich noch ins Städtle, weil ich muss mir noch was Gutes tun, um dieses Loch auszufüllen. Ich habe ja das, da habe ich ein Loch. Und dann kaufe ich mir was Schönes. Und dann gebe ich unnötig viel Geld aus für noch ein Pulloverle, das überhaupt nicht mehr in meinen vollgepackten Kleiderschrank packt. Und warum? Weil da ein Prinzip dahinter steckt. Da ist ein Loch und dieses Loch stopfe ich mit einem Pulloverle. Was glaubt ihr, wie lange das hält? Ach, liebe Güte, spätestens wenn die Motten fressen, ist die Sache gegessen. Aber so lange warte ich natürlich nicht, da kommt schon das nächste Pulloverle rein. Das Prinzip dahinter heißt, ich will. Eben wie Paulus schreibt, ihr seid wie Kleinkinder. Dass der uns schon kannte? Ach ja, und bei der Stolzpartei habe ich leider auch noch eine kleine Mitgliedschaft entdeckt. Das kann ich alleine, das kann ich besser. Wenn ich das alleine mache, dann läuft das sowieso viel besser, bis ich das alles erklärt habe. Ich habe so meinen Plan und los geht's. Und wenn der andere das dann doch besser kann, dann merke ich so, da passiert was in meinem Bauch. Wird das eine Konkurrenz? Oh, und dann denke ich, okay, nee, aber das geht ja nicht. Darf ja keine Konkurrenzgefühle haben. Und dann rutscht es wieder rüber in die Minderwertspartei mit dem gleichen Ergebnis. Ich baue mir eine Gedankenstadt, in der es nicht gemütlich ist zu wohnen. Das könnt ihr mir glauben. Wenn ich dem nachgebe und fleißig dran baue, dann ist sie fast uneinnehmbar. Die Mauern, die ich da hochziehe, die sind dick. Und die Giftküche, die brodelt. Und die Luft um mich herum, die wird reichlich verpestet. Und die Konsequenz daraus ist Unfreiheit. Und zwar in erster Linie für mich und auch für den, dem ich neide, den ich eifersüchtle, den ich madig rede und ganz schnell finde ich übrigens Mitneider. Ganz komisch, dass man sich da gleich trifft. Und die sind ganz meiner Meinung.
Das ist doch bloß eine blöde Pizza. Ja, finde ich auch. Und die Salami.
Und dann haben wir wieder ganz viel, ganz schnell Gülle produziert. Und wer da reinfällt, der trägt ernsthafte gesundheitliche Schäden davon. Mike hat letzten Sonntag gesagt, dass die Gemeinde nicht von außen beschädigt werden kann, aber von innen. Wenn die Kämpfe, die wir da ausfechten in unserem Herzen, wenn wir die verlieren, da wo die eigentliche Schlacht stattfindet, im Herz, und wir streiten wie die Verrückten über Dinge, für die der Sieg völlig irrelevant ist, völlig blödsinnig, dann haben wir den Kampf verloren. Und der Teufel hat seine dunkle Freude daran und seine Freude an uns. Und das Gegenteil von dem findet statt, was Jesus für unser Leben will: Freiheit. Und zwar nicht nur für die Gemeinde als Gesamtes gesehen, sondern ganz persönlich für jeden einzelnen Menschen, der auf Gottes Erdboden rumlatscht. Für jeden Einzelnen. Im Korintherbrief zum Selberlesen, da schreibt Paulus so einiges zum Thema Freiheit, Stärken und Schwächen. Und der Paulus, der hat für sich festgestellt an irgendeinem Punkt oder vielleicht auch immer wieder: Ich bin Paulus. Ein Mann im Auftrag Gottes, mit Auftrag von Gott. Ein Mann mit Stärken, und wenn man die Bibel da studiert, der hatte wirklich Stärken. Der war geradlinig, der wusste eigentlich schon, was er wollte und wie er Ziele erreicht. Der hat vielleicht auch so geile Visionswochenenden mitgemacht wie ihr letztes Wochenende. Aber Paulus hat auch gesehen, dass er Schwächen hat. Ein Mann mit Stärken und Schwächen, und er stand dazu. Und irgendwie hat er noch herausgefunden: Mensch, wenn ich schwach bin, dann kommt Jesus noch mehr zur Geltung, weil dann kommt die Stärke Jesu zum Vorschein. Unser System unterscheidet sich leider heute kein bisschen von dem der Korinthers. Egal, wo man hinschaut, erschreckenderweise fängt das schon an im Kindergarten. Wer ist da der Tollste? Und wenn einer schwächer ist, kriegt er gleich die Schippe auf den Kopf geknallt, dann sind die Verhältnisse auch geklärt. Zieht sich durch in der Schule, habt ihr vielleicht selber erlebt. Geht weiter in der Ausbildung, rein ins Berufsleben und im schlechtesten Fall in der Familie. Sätze wie: Ein Junge, der weint nicht, just be Arnold. Wer weiß, ob ihr das gehört habt. Schwach ist hier keiner. Warum machen wir denn nicht mal was ganz Wildes? Wir checken mal ganz genau unsere Stärken. Und da gibt es so ganz coole, seriöse Testverfahren. Ich möchte jetzt keine Werbung für irgendeins machen, aber hier im ISF haben schon ein paar gemacht. Frag doch mal rum und mach doch mal sowas. Und guck doch mal ganz genau, ey, wo sind denn meine Stärken? Weil ich glaube, unsere Schwächen, die kennen wir schon auch. Die kennen wir sofort. Die stehen an vorderster Front. Ja? Und wir schätzen unsere Stärken nicht. Aber wenn wir da mal genau gucken, da könnten wir noch mehr in unsere Stärken investieren. Und dann könnten wir gucken, na gut, wo sind denn unsere nicht so starken Seiten unserer Talente und Gaben? Und dann sehen wir zu, dass wir so eine Art Schadensbegrenzung machen. Komischer Gedanke, ne? Wo heutzutage jeder so schlüsselqualifiziert sein soll und jeder alles toll können soll. Und wenn man nicht alles toll kann, dass man dann gleich der Underdog ist, ist doch merkwürdig. Aber wie gesagt, dieser korinthische Geist, der hat uns noch nicht verlassen, aber wir können was dagegen tun. Vielleicht hilft dir die Sicht Gottes über uns, über dich noch weiter. Gott weiß um deine Begrenztheit. Gott weiß um deine Begrenztheit. Und wenn Gott das eh schon weiß, dann brauche ich ihm auch nichts vormachen, dann muss ich nicht den Arnold raushängen. Dann ist es meine Aufgabe, das anzuerkennen. Ich bin begrenzt. Ich bin begrenzt. Ich bin begrenzt. Ja, ich bin begrenzt. Und die Liebesbeziehung Gottes zu mir bleibt immer gleich. Völlig wurscht, wie begrenzt ich bin. Das ist Gott völlig wurscht. Ich bin begrenzt und die Liebesbeziehung Gottes zu mir bleibt immer gleich. Halleluja. Im Korinther 3, 4 bis 5 versucht der Paulus der Gemeinde klarzumachen, auf welchem Holzweg sie sich befindet, wie sehr sie doch dieser Vielgötterei noch anhängt, wie sie das in sich haben, weil sie es so gewohnt sind. Und da schreibt er, wir gehen mal gleich ein bisschen runter: Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch unseretwegen streitet? Da gab es Zoff, lest es selber nach, ist echt hochinteressant, wie das entstehen kann. Wir sind doch nur Diener, sagt der Paulus. Ey, Apollos ist ein Diener, Paulus ist ein Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr im Auftrag, und nicht mehr, nicht weniger. Gott hat gesagt zu Paulus: Mach das, Paulus geht und macht das. Apollos hat das gemacht, alles klar, alles in der richtigen Bahn. Und die schlagen sich auf die eine oder andere Seite. Ich gehöre zu Gemeinde Schnickschnack. Nein, ich gehöre zu Gemeinde Schnickschnackschnack. Aber Schnickschnack ist toller. Nein, Schnickschnackschnack ist viel toller. Und Paulus sagt: Sag mal, geht's noch? Es geht überhaupt nicht um Schnickschnack oder Schnickschnack-Schnack. Es geht darum, dass jeder die Aufgabe erfüllt, die Gott ihm gegeben hat. Das Interessante ist, dass in dem Griechischen bei dem Wort Diener, da stehen drei Bedeutungen. Und zwar gibt es die Bedeutung des Tischknechtes. Der Tischknecht, also hat man heute so nicht mehr, aber der Tischknecht, der die anderen bedient, der sie verwöhnt, damit es ihnen gut geht. Einer, der mit anpackt, nicht einer, der andere runterdrückt. Und wenn Egoismus überhand nimmt, in deiner Familie, in deiner Kirche, in deiner Arbeit, in deiner Fußballmannschaft, völlig wurscht wo, dann ist das der Anfang vom Ende. Der Stolze kämpft gegen den gefühlt Schwächeren. Der Minderwertige, Minderwertfühlende, redet schlecht über den, der es scheinbar besser kann. Und die Folge ist Streit und Neid und Eifersucht kaputt. Die zweite Bedeutung außer dem Tischknecht ist der Ruderknecht. Das war der, der rudert in dem Boot, damit eine Truppe von Menschen von A nach B kommt. Der hat sich angestrengt und geschwitzt, damit die von da nach dort kommen. Die anderen sollen weiterkommen. Das ist die Aufgabe eines Ruderknechts gewesen. Und wenn du mit Stolz zu kämpfen hast, und hier ist so ein bisschen ein Heilmittel, also manchmal lässt man so Sachen auf, denkt mal drüber nach. Aber hier gibt es eine Lösung für alle lösungsorientierten Menschen unter euch. Ja, es gibt ein Heilmittel, wenn du mit Stolz oder mit Minderwert zu kämpfen hast, dann fang an, andere Leute weiterzubringen in deiner Umgebung. Fördere sie in ihren Gaben und lass zu, dass sie dich überholen können. Schluck, Schock, schwere Not. Aber da bin ich ja vielleicht der Erste von den Letzten. Sonnenklar TV, ich komme. Ich muss euch aber eins sagen, in meinem ach so reichhaltigen Leben habe ich das immer wieder erfahren, dass wenn ich das schaffe, wenn ich das sehe, dass ich andere Leute mich überholen lassen kann und mich zurücknehmen kann, wo ich sie fördern kann und sehe, dass sie erfolgreich werden, passiert tatsächlich was hier in meinem Inneren. Diese Stolzgeschichte wird erstmal gebrochen. Das tut weh. Das ist so. Das ist nicht einfach. Also ich würde euch ja glatt anlügen. Ich sage, oh, kein Problem, lass den Mann hier vorbeiziehen. Tschüss. Das kann schon ein bisschen zwicken. Aber wenn man das schafft und wenn diese Schlacht im Herzen gewonnen ist, passiert was ganz Merkwürdiges. Zumindest ist das mit mir passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es auf euch übertragen könnt. Aber ich bin plötzlich stolz auf jemand anderen. Und das ist eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Position. Ich denke, boah, wie geil. Mensch, guck mal, wie die jetzt singen kann. Ist das der Hammer? Und es ist wirklich so, dass sich so eine Freude in mir breit macht, die absolut abgrundtief ehrlich ist. Und das wiederum bringt mich dann auch wieder zum Jubeln. Ich denke, Gott, wie wunderbar, ich habe eine Schlacht gewonnen. Und ich freue mich über den, der hier gerade mords das Ding abzieht und andere erfreuen kann. Es funktioniert, ihr könnt mir glauben, ich habe es schon mehrmals ausprobiert. Es gelingt immer besser und immer öfter. Die dritte Bedeutung, ich habe gesagt, es gibt drei. Wir hatten den Tischknecht, den Ruderknecht, ist die, der mit Gott zusammenwirkende, der Mitarbeiter Gottes. Lass dich von Jesus, von deinen schrägen Antriebsfedern befreien, warum du was machst. Ja, wir kennen so ein paar Antreiber, oder? Sagen, meine Motivation ist, ja, Anerkennung, Applaus, Lob. Lass dich von diesen schrägen Antriebsfedern befreien. Und du kommst an folgenden Ort, der heißt, ich werde mit Gott kooperieren. Heißer, und dann bist du in der Erwachsenenwelt Gottes angekommen. Und dein Motto wird lauten, Gott, dein Wille geschieht. Dann kann Gott dir endlich diese Milchflasche durch was Ordentliches zu beißen austauschen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie unser Herzensschlachtfeld wirklich aussieht. Zeig du es uns. Und Jesus, ich weiß, wir müssen nicht erschrecken, denn du weißt ja sowieso Bescheid. Ich muss vor dir nicht den Arnold machen. Und deine Liebe ist mir gegenüber ungetrübt. Du willst mich befreien, Jesus, von meinem Minderwert, von meinem Stolz, der mich unfrei macht. Stattdessen willst wirst du mir deine Kraft geben, die Schlachten zu gewinnen und ein Mensch zu werden, der wie ein Baum ist, gepflanzt an Wasserbächen, der Frucht trägt, der starke Wurzeln hat und fest verankert ist in der Liebe Gottes. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.